Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geh mir weg mit Netzwerken mit mir, dem Leo,
Dem Sebastian.
dem. Und wir haben heute wieder einen Gast dabei, den.
Robin.
Grüß dich.
Einen wunderschönen.
Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns hier ein bisschen den Abend zu genießen und zu verbringen. Ich habe ein kühles Kaltgetränk dabei. Diesmal habe ich mir mal wieder erlaubt, ein kleines Bierchen mitzunehmen, weil wir nehmen das Ganze hier um 20 Uhr auf, Richtung abends. Schön gemütlich zur Feierabendstunde und wollen uns heute ein bisschen über das Thema Layer 2 und Layer 3 im ISO/OSI bzw. TCP/IP-Modell unterhalten. Das ist nämlich so ein bisschen Robins Fachgebiet. Bevor wir aber in dieses Thema einsteigen, Robin, wer bist du eigentlich? Stell dich doch einmal vor.
Ja, gerne. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ja, mein Name ist Robin Christ. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin seit 2018 Freelancer, beziehungsweise betreibe so Consulting. Ich habe im Prinzip drei Hauptbereiche. Das ist einmal die Akustik. Also ich bin unter anderem im R&D von einem größeren deutschen Pro-Audio-Hersteller. Ich entwickle aber auch im Auftrag zum Beispiel Lautsprecherkomponenten, sowas wie Wellenformer für Line Arrays, Waveguides, Hörner, Simulationsdienstleistungen, alles von A bis Z. Genau, dann habe ich einmal noch natürlich den für jetzt sehr wichtigen Bereich Network Design und Operations. Das heißt, ich entwerfe irgendwie Netzwerke für Kunden, auch die komplette Bandbreite, angefangen bei der Topologie bzw. den Technologien, über die spezifische Komponentenauswahl, welchen Hersteller man jetzt nimmt, welche genauen Switche man nimmt, solche Sachen. Und dann natürlich auch Wartung, Implementierung, Erweiterung von bestehenden Netzwerken, solche Sachen. Manchmal kommt dazu auch der Feldeinsatz quasi. Also ich habe einiges an eigenem Equipment und baue dafür zum Beispiel temporäre Netzwerke für Kunden auf, wenn das erforderlich ist. Genau, und als letztes habe ich noch so ein bisschen Softwareentwicklung. Da bin ich eigentlich auf Numerik-Sachen spezialisiert, also so Akustiksimulationen, solche Geschichten. Aber hat sich auch mit der Zeit erweitert auf Netzwerke, Cloud, was auch immer. Und vor allem beschäftige ich mich aktuell mit Netzwerken.
Das passt sehr gut. Da waren natürlich jetzt sehr viele Fachbegriffe dabei. Ich versuche das nochmal kurz ein bisschen aufzudröseln. R&D, also Research and Development, machst du bei einem größeren Lautsprecherhersteller.
Genau.
Wo bist du da genau unterwegs? Also machst du da tatsächlich eher das ganze Audioakustische oder eher die, wie kommt das Signal zum Lautsprecher oder wie wird verarbeitet oder was machst du da genau?
Also ich bin da vor allem tätig, was Simulationssoftware angeht. Also ich bin quasi Hauptverantwortlicher für die proprietäre Simulationssoftware, wo jeder Hersteller halt so seine eigene Software hat, mit der man dann Line Arrays simulieren kann und so Sachen. Das ist so meine Hauptaufgabe da. Und da geht es zum Beispiel darum, genau wie die Akustikberechnungen funktionieren, mit Balloon-Daten, wie der Lautsprecher halt so quasi 360 Grad drumherum abstrahlt. Die ganzen Daten aufbereiten, das Ganze in schnell implementieren. Es ist sehr, sehr vielfältig.
Hast du das irgendwie studiert? Also die ganze Audioakustik dahinter, gibt es da, finde ich, auch einen Studiengang, meine
Dafür
ich.
gibt es bestimmt Studiengänge, aber das studiere ich nicht. Also ich studiere nebenbei noch an der TU Darmstadt Computational Engineering. Das ist die Wissenschaft von Simulationen, also passt irgendwie auch dazu. Aber mit der ganzen Akustiksache beschäftige ich mich ungefähr seit 2014 so rum. Irgendwann angefangen, selbst Lautsprecher zu bauen und dann eskalierte das Ganze so ein bisschen nach oben, weil man möchte, dass die selbstgebauten Lautsprecher vernünftig klingen. Und dann irgendwann entdeckt so, ah, es gibt ja Simulationen und damit kann man sagen, wird das gut oder wird das schlecht, so mehr oder weniger. Und dann ging es halt wirklich so weit, mir war die Simulationssoftware zu langsam und dann habe ich auch angefangen, wirklich in diese Physik tief einzutauchen. Ich habe dann meine eigene Simulationssoftware quasi geschrieben, physikalisch basierte Simulationssoftware für halt Hörner und so Sachen. Habe damit dann damals auch Jugendforscht gewonnen und da hat es dann so richtig angefangen, würde ich sagen.
Jugendforsch sagt mir tatsächlich auch noch was. Krass. Diese ganze Programmierung, hast du die auch selber dann beigebracht?
Ja,
Wenn
ja.
du eben gerade schon sagtest, du bist dann tatsächlich auch eher in dieser ganzen Numerik- und Simulationstechnik unterwegs.
Genau, habe ich mir auch alles selbst beigebracht. Fing auch vor ganz, ganz langer Zeit an. Ich würde sagen, so 2012 rum. Damals war Minecraft ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob das den Hörern so ein Begriff ist, aber damals war das der heiße Scheiß. Und da gab es dann so Minecraft-Server und da habe ich irgendwann angefangen, so eigene Plugins zu entwickeln für Funktionalitäten, für irgendwelche Spiele, für bestimmte Chat-Funktionalitäten und hast du nicht gesehen. Da habe ich dann wirklich schon angefangen zu programmieren und dann haben sich die Sprachen so ein bisschen gewandelt über die Zeit, aber auch alles selbst beigebracht. Und
das war tatsächlich auch bei mir so der Einstieg in die Programmierung. Nicht ganz Minecraft, ich habe vorher mit Java angefangen, aber damit hat es dann also mit Classic, Basic, Native Java und dann hat es irgendwann mit Minecraft weitergemacht. Ich glaube, das war für viele so der Einstieg in die ganze Programmierung.
Ja, auch damals noch so aus Schulzeiten, da war das sehr, sehr beliebt alles und gab auch einige andere Leute, die dann irgendwie Plugins geschrieben haben. Ja.
Ja, geil. Dann hast du gesagt, also du machst diese ganzen R&D-Geschichte und dann bist du nebenbei noch freiberuflich beziehungsweise im Consulting tätig. Und da konzentrierst du dich ja tatsächlich dann auf dieses Thema Netzwerke.
Genau.
Hast du dann speziellen Bereich, in dem du dich bewegst? Ich sage jetzt einfach mal ganz grob, ich bin eher im Touring-Bereich, ich bin eher im Festinstallationsbereich oder ich kümmere mich vielleicht sogar um Installationen, die in der Cloud liegen, um Remote Productions zu machen oder sowas.
Ja, also ich mache vor allem Data Center Networking im Moment. Das ist natürlich auch ganz, ganz groß mit KI und ich brauche mehr Bandbreite. Da geht es aktuell ganz, ganz viel. Aber wirklich Data Center Networking mit so netten Overlay-Technologien wie EVPN, VXLAN, das ist so meine Domäne. Da bin ich viel, viel unterwegs.
Wie berührt sich das Ganze mit der Veranstaltungstechnik aktuell bei dir?
Das ist nicht... hängt nicht unbedingt stark zusammen. Die Veranstaltungstechnik hat halt mehr so die Gründe, dass ich eben für einen Pro-Audio-Hersteller arbeite und deswegen damit Kontaktpunkte habe. Und daher kommt es so ein bisschen. Aber diese Data-Center-Geschichten sind relativ unabhängig von der Veranstaltungstechnik. Klar, man hat auch im Data-Center manchmal Multicast-Geschichten, aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme.
Gut, auf diese Multicast-Geschichten können wir vielleicht gleich nochmal eingehen. Wie hast du das ganze Thema für dich denn so entdeckt, dass dieses ganze Thema Netzwerke auch für dich interessant ist? Weil es gibt ja nicht umsonst die zwei Ausbildungen in der Informatik, die Softwareentwicklung und die Software-Anwendungsentwicklung und die Systemintegratoren. Netzwerktechnik gilt ja dann eher als Systemintegrator. Sowohl bei dir als auch bei mir lustigerweise, deswegen muss ich dir aber trotzdem die Frage stellen, überschneidet sich das halt sehr krass. Wie hast du für dich gemerkt, dass dieses Thema Netzwerke für dich super interessant ist?
Hat damals irgendwann angefangen, es gibt so dieses Hobby, würde ich sagen, das nennt sich Homelab. Das heißt, da stellen sich irgendwelche verrückten Menschen, stellen sich dann zu Hause irgendwelche Server hin oder halt generell alte Enterprise-Hardware. Und ich fand das spannend, weil ich finde so richtig schönes, solides Enterprise-Equipment. Das finde ich einfach sehr spannend und da habe ich halt irgendwann angefangen, so aus Spaß an der Freude irgendwie so ein bisschen alte Server hinzustellen, zu kaufen, ein bisschen altes Netzwerkequipment. Und damit hat es dann wirklich angefangen und dann kam irgendwann Corona, man hatte viel Zeit und fand ich das einfach spannend. Und je tiefer ich da eingetaucht bin, desto spannender fand ich es eigentlich. So wirklich der Punkt, wo ich dann richtig tief eingestiegen bin, war, während Corona fand auch irgendwann ein Wettbewerb statt, der wurde von Elon Musk ausgerichtet. Man hat für einen Wettbewerb eine Tunnelbohrmaschine gebaut. So doof es klingt, tatsächlich eine Tunnelbohrmaschine, jetzt keine 5-Meter-Maschine oder so, sondern so Microtunneling-Maschinen. Und da war ich mit einem Team dabei. Und das Lustige war damals, Corona, Halbleiterknappheit, Halbleiterkrise, es war unheimlich schwierig, an irgendwelche Komponenten zu kommen. Das heißt, wir haben dann quasi ein sehr verlässliches Netzwerk, um die Komponenten drumherum bauen müssen, die man halt gerade so bekommen konnte. Das war eben auch viel so gebrauchte Enterprise-Hardware. Und dadurch hat es dann wirklich so angefangen und man hatte viel Enterprise-Hardware und musste damit was anfangen und wenn sie schon mal da ist, kann man sie ja auch nutzen oder sollte sie richtig nutzen. Ja, so fing das dann wirklich an und dann erweiterte sich das Netzwerk, das Netzwerk erweiterte sich mit der Zeit immer weiter. Dann kamen neue Aufträge dazu, man lernte neue Leute kennen und so hat sich das so ein bisschen entwickelt.
Wenn du jetzt in der Veranstaltungstechnik unterwegs bist, wir haben ja eben gerade schon gesagt, diese ganze Enterprise-Geschichte im Bereich des Data Centers kommt nicht wirklich mit in der Veranstaltungsbranche in Kontakt. Also das Wissen aus der Veranstaltungsbranche kannst du nicht so wirklich da anwenden. Aber andersrum ist das doch bestimmt der Fall, dass du, wenn du dann einen Auftrag in der Branche machst, sag jetzt einfach mal irgendwie ein Dante-Netzwerk oder AVB-Netzwerk aufsetzen, dass du dann denkst, A. Das kann ich, oder da kann ich mir noch mit Tools und Tricks aus der Data Center Welt helfen.
Ja, das ist definitiv so. Man muss natürlich, wenn man im Datacenter-Bereich tätig ist und tatsächlich auch mal größere Netzwerke baut, dann macht man einfach so gewisse Erfahrungen, wie man gewisse Dinge lösen sollte und wie nicht, gerade auf Hinblick Layer 2, Layer 3. Und dieses Wissen kann man dann natürlich in der Veranstaltungstechnik anwenden. Und auch wenn ich ein kleines Netzwerk habe, kann ich immer noch gewisse Paradigmen und Prinzipien anwenden, die ich aus größeren Netzwerken eben gelernt habe, weil ich weiß, dass gewisse Dinge einfach funktionieren oder eben nicht funktionieren oder langfristig irgendwie Stress machen werden. Und die Technologien an sich sind ja irgendwo dann schon dieselben. Es ist alles irgendwie IP-basiert, mal hat man irgendwie mehr Multicast, mal Unicast und so überschneidet sich das dann doch.
Das ist die perfekte Überleitung eigentlich gleich in das richtige Thema. Vorher gucke ich erwartungsvoll den Sebastian an und frage, ob er noch eine Frage an dich hat.
Nee. Ich bin gerade ein bisschen erschlagen, was man mit 24 Jahren schon alles gemacht haben kann. Ich höre euch erstmal zu und da kommen bestimmt noch Fragen auf.
Ab jetzt kommt der Punkt, wo du dann die Fragen stellen musst. Ist es jetzt oder wie soll man es verstehen?
Genau.
Weil jetzt würde ich ein bisschen in dieses ganze
Genau.
Thema einsteigen, worum es heute auch tatsächlich gehen soll. Also die ganze Layer 2 und Layer 3 Geschichte. Du bist jetzt hauptsächlich im Data Center unterwegs,
Yep.
was eher Layer 3 und Layer 4 ist. Und wir in der Veranstaltungsbranche sind eher auf Layer 2 und manchmal auf Layer 3 unterwegs. Und
Ja,
das ist.
sorry.
Ja?
Also le leider Gottes ist das nicht unbedingt so, denn gerade im Datacenter-Bereich gibt es auch viel L2, aber nicht so richtiges L2. Also ich hatte es vorhin schon angesprochen, so IVPN-VXLAN-Geschichten, womit ich eben ein Layer 2 über ein Layer 3-Netzwerk stretchen kann. Ich habe
Da
natürlich,
kommen wir gleich zu, da
ja.
kommen wir gleich zu. Jetzt wolltest du ein bisschen vorweggreifen.
Aber man hat auch da viel, viel Layer 2 leider.
Aber auch da, wie du eben gerade schon gesagt hast, man tunnelt es über Layer 3. So. Was mir jetzt gerade oder worauf, auf welchen Punkt ich hinaus wollte, ist, erklär doch mal den Zuhörern in deinen Worten, wo ist der Unterschied zwischen Layer 2 und warum haben wir Layer 2 und Layer 3 und warum haben wir Layer 3?
Ja, gut. Also grundsätzlich Layer 2 und Layer 3 unterscheiden sich erstmal darin, auf welchen Mechanismus basierend ich Pakete weiterleite. Also wir haben diesen großen Begriff des Forwardings. Das einfach nur ist, ich schicke irgendwelche Pakete hin irgendwo weiter. Dann unterscheidet sich das, bei Layer 2 machen wir ein Bridging und bei Layer 3 machen wir ein Routing. Und dieses Bridging bei Layer 2 basiert eben auf MAC-Adressen und im Layer 3 beim Routing haben wir IP-Adressen. Das ist so die Kurzzusammenfassung Layer 2 versus Layer 3. Und warum wir Layer 2 haben, würde ich behaupten, ist hauptsächlich noch aus historischen Gründen, weil eben Ethernet als Technologie immer irgendwie rückwärtskompatibel ist. Und wenn man sich dann anschaut, wo Ethernet herkommt, so aus alten 10Base-5-Zeiten, wo man dann so Koax-Kabel hatte und dann halt irgendwo einfach Abgriffe dran machte erstmal, um eben das Netzwerk zu erweitern, anstatt da irgendwelche Switche hinzumachen. Da brauchte ich dann auf jeden Fall eben MAC-Adressen, um unterscheiden zu können, an wen war das Paket jetzt eigentlich auf dieser Ebene adressiert. Daher kommt das noch.
Vergleicht das immer ganz gerne mit so einem alten Bussystem.
Genau, war es ja im
Am
Prinzip
Ende
auch.
war es ja auch ein Bus, ne? Und die MAC-Adresse ist einfach die Adresse auf dem Bus. So. Und man, deswegen heißt es Bridging, man verbindet zwei Busse miteinander über einen Switch sozusagen.
Genau.
Und Layer 3 sind dann IP-Adressen, die dann über eine Bridge hinaus agieren können, weil die IP-Adressen sich zum Beispiel ändern können, weil wir so Mechanismen wie DHCP haben, wo man nicht immer eindeutig mit einer IP-Adresse jemanden ansprechen kann, sondern vielleicht, weil jemand erst eine IP-Adresse bekommen muss, muss er ja trotzdem auf dem Bus irgendwie kommunizieren. Dafür braucht man dann zum Beispiel MAC-Adressen.
Genau, ja, das kommt natürlich darauf an, ob man jetzt noch sich IPv4 oder IPv6 anschaut, weil die Dinge da ja auch nochmal ganz, ganz verschieden funktionieren. Aber grundsätzlich ja, würde ich schon so sagen.
Also jetzt haben wir über Layer 2 Forwarding, also Layer 2 Switching gesprochen und Layer 3 Routing, also die Weiterleitungsmechanismen innerhalb von einem in einem Netzwerk. Wo würdest du jetzt ganz klar die Vorteile und die Nachteile von den jeweiligen Mechanismen sehen? Also warum würdest du sagen, Layer 2 ist in dem Anwendungsfall besser und manchmal und in dem Anwendungsfall ist Layer 3 besser?
Also generell, ich bin ja ein entschiedener Gegner quasi von Layer 2. Ich sehe quasi keine Anwendungsfälle, in denen Layer 2 wirklich handfeste Vorteile hat. Klar, man kann natürlich argumentieren, dass Layer 2 mehr oder weniger Plug-and-Play ist. Es funktioniert einfach, ich muss keine Routing-Protokolle oder sowas einrichten. Ich stecke einfach irgendwelche Sachen an irgendwelche Switche dran und dann funktionieren Dinge. Aber Layer 2 hat eben einen riesigen Rattenschwanz an Nachteilen, den man fast nicht aufwiegen kann. Also alleine, dass ich mir auf Layer 2 halt mal versehentlich irgendwelche Schleifen bauen kann und damit mein komplettes Netzwerk down nehme, ist natürlich nicht so gut. Das kann ich auf Layer 3 nicht so ohne weiteres. Also das verhindern die Protokolle an sich. Und dazu kommt halt auch, dass Layer 2 nicht wirklich skalierbar ist. Ich habe keine, also MAC-Adressen haben keine Hierarchie, im Gegensatz zu IP-Adressen. Ich habe noch das Problem, wenn ich große Layer 2-Netzwerke habe, dann habe ich irgendwann ganz, ganz viel Traffic, der gar nicht für die gewissen Endgeräte bestimmt ist. Halt irgendwelche ARP-Broadcast-Geschichten, irgendwelche Multicast-Sachen, die geflooded werden. Und dazu kommt noch Redundanz oder Multihoming aktive, also aktiv Betrieb auf Layer 2 ist auch unheimlich hart, unheimlich schwierig. Das ist auch so eine Sache, die ist ein ziemlich großer Nachteil, würde ich sagen.
Du hast eben gerade von Hierarchie gesprochen. Beziehungsweise, warte mal, einen Schritt zurück. Was du zum Beispiel mit diesen mit den Loops meintest und wie Traffic weitergeleitet wird. Es ist ja so in einem Netzwerk, dass jeder Switch weiß, auf welchem Port er welche MAC-Adresse ansprechen kann. Das ist der sogenannte MAC-Table, MAC-Address-Table. Das heißt, jeder Switch muss irgendwie wissen, auf welchem Port erreiche ich welche Geräte. Und das wird bei einem großen Netzwerk sehr, sehr, sehr schnell immens viel. Deswegen sind diese MAC-Address-Table auch so groß. Weil wenn man jetzt irgendwie nur 3-4 Switche hat, mit in Summe vielleicht 20-25 Geräten, dann hat jeder Switch auf jedem Port maximal 25 MAC-Adressen, die er sich irgendwie merken muss. Mal 10 Ports bist du bei 250 MAC-Adressen, die irgendwie in dem Table drin stehen. Maximal. Wenn man jetzt mal grob drüber rechnet. In einem größeren Netzwerk kann das halt sehr schnell sehr stark skalieren, weshalb man dann sagt, okay, man hat eine gewisse Hierarchie da drin. So, und jetzt erklär uns nochmal ganz genau, was du mit dieser Hierarchie meinst, bitte.
Genau, also wenn ich mir IP-Adressen anschaue, dann kennt man ja diese Subnetzmaske. Also ich habe ja irgendwie ein Stück IP-Adresse, keine Ahnung, 192.168.1.1 als Beispiel. Und dann habe ich hinten meistens irgendwie ein Slash dran und dann zum Beispiel ein Slash 16. Gut, man kann die Subnetzmaske auch ausschreiben, aber wir schreiben sie mal als Slash 16 zum Beispiel. Und mit IP-Adressen kann ich eben solche Hierarchien etablieren. So eine MAC-Adresse, die ist einfach da. Die besteht aus zwei Teilen. Ich habe einmal irgendwie den Herstellerteil, die ersten drei Oktette und dann halt den Geräteteil, die letzten drei Oktette. Aber das war's dann auch. Ich habe da keinerlei irgendwie Hierarchie drin. Während ich bei IP-Adressen über diese Subnetzmasken quasi so pyramidenmäßig mehr oder weniger eine Hierarchie aufbauen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, hier 192, 168 ist irgendwie mein Stage Front und dann kann ich irgendwie sagen 192, 168, 1 dann der Rest ist mein Stage Left, die 2 ist Stage Right und dadurch kann ich eben solche Hierarchien aufbauen und kann mein Netzwerk einfach in sich schon durch die Adressierung quasi aufteilen und strukturieren.
Was für einen Vorteil hat das jetzt genau für das Netzwerk, wenn ich das so hierarchieren kann oder so eine Hierarchie bauen kann?
Also zum einen macht es natürlich die ganze Sache unheimlich viel skalierbarer. Also du hattest eben das Beispiel mit den MAC-Tables. Wenn ich jetzt beispielsweise Stage Left 250 Geräte habe, dann müsste sich eine Bridge irgendwie die 250 MAC-Adressen dieser Geräte merken. Wenn ich jetzt aber weiß, okay, dieser ganze IP-Bereich für alle Stage-Left-Geräte ist irgendwie dieser IP-Bereich, dann muss ich mir wirklich nur diese eine Adresse merken und quasi auf welchem Port die ist. Und den Rest übernimmt dann die Bridge Stage-Left, wenn ich jetzt zum Beispiel am FOH bin. Macht einfach unheimlich viel skalierbarer.
Ich versuche das mal in meinen Worten auszudrücken, weil ich weiß nicht, ob... Also versuche es einfach mal andersrum auszudrücken. Wenn jetzt ein Gerät zu einem Endgerät oder wenn zwei Geräte miteinander sprechen müssen und das Paket wird losgeschickt, dann sorgt ja am Ende nicht mehr der Switch, sondern in dem Fall der Router. Ein Switch ist Layer 2, ein Router ist Layer 3, sorgt dafür, muss erstmal nachgucken, wo muss dieses Paket überhaupt hin. Bei einem Switch guckt der MAC Address Table nach und guckt halt nach der MAC-Adresse. Und bei einem Router kommt jetzt halt der nicht mehr der MAC-Address-Table, sondern die Routing-Tabelle ins Spiel. Und in die Routing-Tabelle oder die Routing-Tabelle ist halt genauso Hierarchie, wie du es eben gerade erzählt hast, aufgebaut. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Route, die sagt, alles was 192, 168 ist, wird Richtung Bühne geschickt. So, da kommen dann noch ein paar andere Sachen ins Spiel, worauf wir gleich nochmal drauf eingehen können, so Multipath-Forwarding und so Sachen. Thema Redundanz, was du vorhin angesprochen hast, können wir Richtung Bühne schicken. Und auf der Bühne ist dann wieder ein Endgerät, 192.68, ja, das ist bei mir, Punkt 1, Stage Left, Punkt 2, Stage Right. Und so kann man mit weniger Traffic und weniger Aufwand, also Aufwand im Sinne von, die Geräte haben weniger Rechenaufwand, und weniger Processing Power, also weniger CPU-Leistung, die irgendwie bündeln müssen, können die Pakete weiterschicken. Genau so würde ich es erklären. Würdest du mir dort zustimmen?
Ja, das kommt auf jeden Fall hin als Erklärung.
Was? Also das ist so generell ja der Vorteil, sage ich mal, von IP-Adressen. In dem Sinne, was ist denn dafür dann zwingend notwendig, damit wir das Ganze so nutzen können und so aufbauen können, um es dann auch tatsächlich so einzusetzen? So, was für technische Bedingungen müssen gegeben sein?
Naja, also ich glaube, du willst auf Routing-Protokolle hinaus, würde ich mal von ausgehen, weil irgendwie muss ich ja zum Beispiel wissen, keine Ahnung, nehmen wir an, ich habe jetzt den Router am FOH. Und irgendwo muss der Router am FOH ja jetzt her wissen, okay, welche IP-Adressen muss ich zum Beispiel auf den Port schicken, der Richtung Bühne geht, als Beispiel. Das ist diese, muss eben irgendwie diese Routing-Tabelle aufbauen. Das kann ich natürlich alles statisch konfigurieren. Ich kann natürlich sagen, okay, lieber Router, du findest jetzt zum Beispiel den Stage-Router, findest du hinter dieser IP auf diesem Port und schick bitte alles, was in diese Bereiche gehört, zu diesem Stage-Router. Das kann ich dann auf jedem Router natürlich manuell konfigurieren. Das macht aber eher wenig Spaß und das würde ich generell nicht empfehlen.
Könnte man so vergleichen, als würde man an jedem Gerät die MAC-Adress-Table manuell füllen. So könnte man das vergleichen.
Genau. Und dafür gibt es dann eben wundervolle Routing-Protokolle, die das Ganze eben mehr oder weniger automatisieren. Das heißt, ich sage einem Router zum Beispiel, hey, bitte teile einfach allen anderen Routern, mit denen du verbunden bist, mit, welche Geräte du hier lokal erreichen kannst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, dieser Router kann auf einem der Interfaces jetzt irgendwie mein Line Array erreichen, das irgendwie, sagen wir, 192.168.1.0/24 ist, und teile das bitte allen anderen Routern mit denen du verbunden bist, und dann setzt sich diese Information quasi automatisch durch das gesamte Netzwerk fort, und ich muss nur dieses Routing-Protokoll selbst einmal konfigurieren, aber jetzt nicht ja die spezifischen IP-Adressen, außer eben die Erreichbarkeiten auf jedem Router selbst. Und dann verteilt sich das schön automatisch, das ist alles dynamisch. Das heißt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mehrere Links habe und mir so ein Link wegfliegt, dann versucht das Netzwerk natürlich, das über die verbleibenden Links irgendwie umzuleiten. Das heißt, ich habe quasi eingebaut schon eine Art von Fehlertoleranz.
Thema Redundanz wieder.
Genau. Ja.
Welche Routing-Protokolle gibt es denn so, die man dort einsetzen kann, die sehr verbreitet sind und die dann sind wir wieder beim Thema Redundanz, dann auch schnell genug sind, um zu reagieren.
Genau, so im Allgemeinen, also die zwei häufigsten Protokolle, die man vermutlich antreffen wird, einmal hat man OSPF, das ist so das Brot- und Butter-Protokoll. Also jeder, der irgendwie mal einen Router konfiguriert hat mit irgendwelchen Routing-Protokollen, hat schon mal OSPF angefasst. Ein sehr gutes Protokoll, ein sehr weit verbreitetes Protokoll mit quasi jeder Hersteller, der irgendwie einen Router hat, unterstützt OSPF. Ein relativ simples Protokoll, wenn man es richtig konfiguriert. Man darf sich halt nicht von veralteten Informationen irreführen lassen mit, hey, und ich muss jetzt irgendwie lernen, was eine Not-So-Stubby-Area für ein OSPF ist. Ja, das war irgendwann mal wirklich sehr relevant, aber heutzutage braucht man das eigentlich seltenst. Genau, also wir haben einmal OSPF und dann noch als quasi, ja, den Vorschlaghammer, den man für quasi alles nehmen kann, habe ich irgendwie BGP. Damit läuft das Internet, also wird es für ein Veranstaltungstechnik-Netzwerk irgendwie auch ausreichen. Ist natürlich ein bisschen komplexer zu konfigurieren, aber auch nicht unheimlich komplex, wenn man sich mal ein bisschen eingelesen hat. Es gibt noch so ein paar Exoten, zum Beispiel ISIS zum Beispiel. Das sieht man aber relativ selten. Und natürlich noch so alte Protokolle wie RIP. Ja, existiert auch, aber sollte man nicht nutzen, ist sehr alt. Oder EIGRP, so Cisco-Dinger. Hm. Aber so OSPF und BGP sind wirklich die wichtigsten.
BGP ist zum Beispiel verantwortlich dafür gewesen, dass Facebook und WhatsApp für eine ganze Weile nicht erreichbar war. Vor 2 Jahren, wann war das? 2 oder 3 Jahren. Jemand eine Route falsch gesetzt, dann wird der Core-Router überlastet und dann. Ich wollte mit dieser Frage, die ich vorhin gestellt habe, welche technischen Voraussetzungen sind denn überhaupt oder welche technischen Voraussetzungen sind notwendig, damit das Ganze funktioniert, vor allen Dingen auf eine Sache hinaus. Und zwar ist das Gateway. Geräte müssen in der Lage sein, das Gateway zu verstehen und auch anzuwenden. Gibt es bei uns in der Branche leider das eine oder andere, was weder eine Subnetzmaske einstellen kann, noch irgendwie die Möglichkeit hat, Richtung Gateway zu sprechen. Und das ist leider nicht nur manchmal so nicht nur geräteabhängig, sondern auch protokollabhängig. Nehmen wir jetzt einfach mal ganz blöd, da möchte ich nachher nochmal mit dir drauf eingehen, das AVB, reines Layer 2 Protokoll. Ja. Das kann überhaupt gar nicht auf Layer 3 sprechen. ArtNet ist ein komplettes Broadcast-Protokoll. Ist jetzt natürlich auch erstmal Layer 3. Man muss aber irgendwie in der Lage sein, halt eben die Subnetzmaske zu ändern, damit es im Broadcast trotzdem an die Geräte kommt. Broadcast ist auch nicht unbedingt, also man kann es routbar machen, aber es ist nicht unbedingt routbar. Im Gegensatz zu Streaming ACN, und jetzt kommen wir so langsam in dieses Multicast-Thema rein. Multicast per se auch erstmal Layer 3, nicht routbar per Default, aber es gibt Möglichkeiten, das zu machen. Und da möchte ich jetzt einmal kurz mit dir drüber sprechen.
Ja.
Wir haben nämlich so unterschiedliche Protokolle, wie zum Beispiel Dante, kann man als Unicast, also als 1-zu-1-Verbindung nutzen. Man kann es aber auch als Multicast-Verbindung nutzen. Streaming ACN gehört dazu. GreenGo gehört dazu. AES67 gehört dazu. MANET gehört dazu. Die Chemsys kommuniziert darüber. Die ganzen Session-Announcement von AES67 läuft über Multicast. All sowas, das ist alles der Multicast-Traffic. Warum nutzen wir in der Branche sehr viel Multicast? Weil wir nun mal Traffic haben, der von einer Quelle an sehr viele Destinations kommen muss. Und wie kann man das Ganze jetzt, oder das wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage an dich, Robin, wie kann man das Ganze jetzt umsetzen? Wie kann man den Multicast-Traffic jetzt trotzdem auf deine Art und Weise zu denken anwenden? Und warum würdest du es so bauen?
Ja, genau. An dieser Stelle, du hast mein Lieblingsprotokoll gar nicht genannt und das ist Ravenna. An dieser Stelle, Ravenna ist ein tolles Protokoll, es sollte viel mehr genutzt werden. Genau, aber diese ganze Geschichte mit Multicast-Routing, das ist tatsächlich nicht ganz trivial, aber es ist auch kein größeres Problem. Multicast-Routing wird man hauptsächlich ein Protokoll antreffen, das nennt sich PIM, Protocol Independent Multicast. Und das ist eben ein Protokoll, mit dem ich Multicast tatsächlich routen kann. Dieses PIM-Protokoll an sich, also an selbst wirklich innen drin, es ist irgendwie ein borderline geniales Protokoll. Also die Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn bei diesem Protokoll ist wirklich sehr, sehr eng. Ich habe mich viel mit diesem Protokoll beschäftigt. Da sind einige Ideen drin, auf die wäre ich selbst nicht gekommen, aber sie funktionieren. Und dann kann ich eben wirklich mit PIM anfangen, meinen Multicast-Traffic durch eben ein geroutetes Netzwerk zu transportieren. Das muss ich natürlich entsprechend konfigurieren. Mit so Rendezvous-Points und so Geschichten. Aber generell kann ich damit einfach sehr gut Multicast auch verteilen. Das habe ich in der Praxis auch schon einige Male gemacht.
Wie ist das Ganze zum Beispiel dann, wenn du auch Ravenna jetzt schon angesprochen hast, mit dem P2P-Protokoll, also das Timing-Protokoll, was alle eigentlich in der Branche nutzen?
Und PTP an sich ist ja erstmal Multicast-kompatibel. Gut, ich habe natürlich PTP V1 versus V2. Aber grundsätzlich ist PTP mit Multicast oder einem gerouteten Netzwerk auch kein Problem. Vor allem haben ja die Switche selbst auch, oder zumindest sollten die Switche selbst PTP-Support haben. Entweder zum Beispiel als Boundary Clock oder als Transparent Clock. In den meisten Fällen irgendwie als Boundary Clock. Und dann ist das eigentlich auch kein Problem.
Die Synchronisierung, also magst du vielleicht nochmal kurz für die Leute, die es nicht wissen, erklären, was genau der Unterschied zwischen Boundary und Transparent Clock ist?
Gut, das ist, da will man tatsächlich nicht allzu tief rein, aber der Grundunterschied ist eigentlich eine Boundary Clock.
Also, bestes Beispiel ist so, bei Luminex switchen, und die werden sehr viele haben, kannst du einstellen, bin ich jetzt eine Boundary, bin ich jetzt eine Transparent Clock. Deswegen werden sehr viele Leute diese Begriffe vielleicht kennen, aber nicht ganz genau verstehen, was ist dahinter. Mhm. Und ich finde, gerade bei Routing ist es ein tolles Thema, wie man das besser erklären kann.
Ja, also der Witz an der Boundary Clock ist natürlich, dass der Switch selbst sich auf diese Clock auch synchronisiert. Es gibt zum Beispiel spezielle Switche von Arista, die haben dann auch einen Rubidium-Oszillator on board, damit sie wirklich auch eine genaue Boundary Clock sind. Aber eine Boundary Clock selbst funktioniert quasi wie eine, naja, ich will nicht sagen virtuelle Master Clock, aber schon so ein bisschen in die Richtung, und synchronisiert sich eben selbst auf die Master Clock, während eine Transparent Clock einfach nur stupide PTP-Pakete weiterleitet, aber versucht eben die Verweildauer im Switch zu messen, um eben diese Latenzen, da gibt es so ein Feld für so eine Latenzkorrektur quasi, so eine Pfadkorrektur, um das eben präziser zu gestalten, auch wenn ich zum Beispiel gerade Congestion habe, das heißt, Pakete bleiben länger im Switch, als sie eigentlich normalerweise bleiben, dann kann der Switch das messen.
Also Stau.
Genau.
Congestion, Stau.
So. Genau. Wenn halt ein Paket mal später rausgeht, als es üblicherweise rausgehen würde, dann kann eine Transparent Clock eben das bis zu einem gewissen Grad kompensieren, während eine Boundary Clock damit kein Problem hat, weil sie die Pakete mehr oder weniger selbst erzeugt.
Weil der Switch an sich dann quasi als Clock gilt und die Endgeräte am Switch sich zu dieser Clock synchronisieren.
Genau.
Und nicht einmal bis zur Master Clock hin. Und wenn jetzt die Pakete über Router mehrere Pfade und auch mehrere Punkte passieren, wo Latenz auftritt, ist das trotzdem okay, weil die Synchronisierung zwischen den Uhren immer zur Master Clock hin funktioniert ja, und dann ab Switch zum Endgerät hin ist wieder eine neue Clock. So. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Wir waren bei Multicast Routing, wir waren bei PTP.
PIM.
Genau.
Du hast es erwähnt, P2P hast du schon öfters gemacht. Du hast AES67, das haben wir gemacht. Fuck, ich habe echt den Faden verloren jetzt. Mm. 34 Minuten. Okay, dann finde ich, ist das jetzt gerade, wir haben kurz überlegt, ob wir den roten Faden wiederfinden, aber den haben wir nicht wiedergefunden. Deswegen würde ich kurz vorschlagen, ist das die perfekte Zeit, um einmal kurz in die Schnellfragerunde einzutauchen. Ich muss mal kurz dem Sepp hier die Fragen nochmal rüberschicken. Nicht in den Chat gucken, Robin, sonst würdest du dich spoilern. Und ich mache, während der Sepp sich diese Fragen noch einmal kurz durchliest, mal kurz diese wunderschöne Musik wieder an. Und würde dann würde vorschlagen, dass wir in die Schnellfragerunde einsteigen mit der ersten Frage von Sepp.
Okay, die erste Frage. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Definitiv Langschläfer.
Kaffee oder Tee?
Weder noch Energy Drink.
Oh, ja, sehr gut. Fettfritteuse oder Airfryer?
Airfryer.
Noch nie ausprobiert, ne, tatsächlich. Obwohl wir die Fragen schon öfters gestellt haben.
Die sind super, die
Hund
Dinger.
Hund oder Katze?
Definitiv Katzen.
Schreiben oder Sprachnachricht?
Schreiben.
Hinterm Pult oder lieber hinterm Schreibtisch?
Hinterm Pult.
Laptop oder Tower-PC?
Tower-PC. Braucht Bums.
Fahrrad oder Auto?
Das Auto.
Sport oder Netflix?
Sport.
Und die letzte Frage. Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Ohne Butter.
Boah, komm schon. Ernsthaft? Nee, das geht nicht. Perfektes Ende. Cool. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Und jetzt würde ich nach dieser kurzen Unterbrechung quasi ein bisschen mehr in die, nicht mal aus dieser technischen Thema, aus diesem technischen Thematikbereich rausgehen und eher so ein bisschen in die Diskussion gehen wollen. Und die würde ich gerne einleiten mit der Frage, lieber Netgear oder lieber Ubiquiti?
Das ist eine sehr gefährliche Frage. Dann doch lieber Netgear, aber bin von beiden kein Fan, muss ich ehrlich sagen.
Ich weiß, dass du von beiden kein Fan bist, deswegen muss ich ehrlich sein, habe ich dich in diese Bredouille gebracht. Diese Frage kriege ich tatsächlich sehr oft gestellt mit Ubiquiti, warum und warum nicht. Und gerade auch dieses Thema Layer 3, Layer 2 und diese Verbindung und die Unterschiede zwischen diesen beiden Layern kann man halt an diesen Geräten sehr gut darstellen, weil die Capabilities, die Möglichkeiten mit Ubiquiti dann halt einfach ausgeschöpft sind irgendwann. Ja, das ist ein reiner Layer 2 Switch, die können zwar auch VLANs, mit denen man dann diese, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, sind wir vorhin gar nicht drauf eingegangen. Man kann ja auch mit VLANs, sage ich mal, eine gewisse Hierarchie aufbauen oder zumindest eine gewisse Eingrenzung aufbauen. Ne? Das ist ja der Sinn hinter deinem VLAN, irgendwie diese Broadcast, Layer 2 Broadcast-Thematik, das ein bisschen einzugrenzen. Aber dann halt auch zu sagen, mehr können wir auch nicht. Bei Netgear hast du da natürlich auch die Möglichkeit, die haben dann schon zum Beispiel einen Router mit drin.
Ja, ich kenne das Netgear-Programm, das, dieses Pro-AV-Portfolio so ein bisschen. Ich habe auch schon Firmware auseinandergenommen. Ich nehme ganz gerne mal Firmware von irgendwelchen Routern oder so Geschichten auseinander. Und ja, also da findet man schon ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel Netgear, die Pro-AV-Linie. Sind einige Switche, sind Quanta-Switche, also sie sind teilweise nicht mal oder sind halt einfach extern eingekauft. Nicht, dass das schlechte Switche wären, aber man erkennt eben, wenn man diese Switche schon mal fürs Datacenter spezifiziert hat und dann so Netgear-Switch sieht, die haben so teilweise so ein paar verräterische Merkmale, zum Beispiel so gewisse Service-Tags, die so rausgeslidet werden, so rausgedreht werden quasi, dann erkennt man die Dinger schon sehr schnell wieder und weiß, wo sie herkommen.
Das ist ja nicht nur bei Netgear der Fall, machen ja auch gewisse andere Marken.
Das stimmt.
Das ist jetzt ja auch nicht verwerflich. Dann dieses ganze Thema, was wir eben gerade kurz angesprochen hatten, AVB und Layer 2 und Layer 3. Jetzt bist du ja und haben sehr viel darüber gesprochen, dass du eigentlich lieber im Layer 3 unterwegs bist und das Layer 2 wegbannen, aus der Veranstaltungstechnik verbannen wollen würdest. Und jetzt kommen viele Leute, die mit dem Konterargument kommen. Naja, aber Layer 2, und das hast du vorhin auch gesagt, hat halt einen echt praktischen Nachteil, könnte man eigentlich nennen. It's not a bug, it's a feature. Man steckt es an und es funktioniert. Man muss nicht unbedingt was konfigurieren, während man bei Layer 3 halt anfangen muss und Layer 3 Adressen, also IP-Adressen konfigurieren muss. Oder vielleicht mal die Routen zwischendurch konfigurieren muss, während man bei Layer 2 halt sagt, das MAC-Address-Lernen, das Lernen von MAC-Adressen, das passiert halt automatisch.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Allerdings lasse ich dieses Argument spielt einfach teilweise auch echt nicht gelten. Denn dann hat man irgendwelche Veranstaltungen, da kommt man dann hin, dann spielt auch ein einfaches Layer 2 nicht und irgendwie keiner fühlt sich verantwortlich und keiner weiß warum. Jetzt mal Veranstaltungen, wo ich nicht für Netzwerk verantwortlich bin. Dann kommt irgendwie, ja, und da sind auch irgendwelche alten VLANs konfiguriert und die müsste man vielleicht mal wegmachen, aber ich weiß ja auch nicht wie. Also lasse ich dieses Argument spielt einfach eigentlich auch nicht zählen, muss ich ehrlich sagen. Und selbst bei Layer 2 spielt einfach, muss ich ja dann trotzdem aufpassen, weil spielt einfach funktioniert genau dann, wenn ich irgendwie zwei Switche und eine Verbindung zwischendrin habe. Will ich dann aber zum Beispiel einen redundanten Pfad haben oder will ich irgendwie zwei Verbindungen haben oder irgendwie so eine Dreieckstopologie, dann muss ich ja schon wieder anfangen und schauen, ist auf den Switchen zum Beispiel Spanning Tree korrekt konfiguriert, wenn ich auf Layer 2 bleiben will. Welche Einstellung hat es? Ist es wirklich ein lahmes Spanning Tree mit Standardeinstellungen, das irgendwie 30 Sekunden wartet? Oder ist da schon per Default ein Rapid Spanning Tree an? Das sind dann auch alles Sachen, die ich ja auch wieder überprüfen muss. Mit Glück funktioniert es dann, weil irgendwer vorher den Switch mal konfiguriert hatte. Aber ja, mit Pech halt auch nicht. Und deswegen lasse ich dieses Argument spielt einfach eigentlich echt nicht zählen.
Die meisten Switche in der Branche haben halt mittlerweile diese ganzen Standardfunktionalitäten, von denen du gerade gesprochen hast, per Default aktiv. Ne? Also Netgear Pro V-Serie, Luminex, die Ciscos haben mittlerweile Spanning Tree aktiv. So. Das hast du halt mittlerweile alle schon. Was nicht aktiv ist, ist der Layer 3 Modus, sage ich so, jetzt einfach mal, dass sie als Router aktiviert oder als Router gelten, sozusagen. Wo würdest du denn anfangen zu sagen, okay, weil wir haben eben gerade darüber gesprochen, da ist irgendjemand, der sich auch noch nicht mal für den Layer 2 verantwortlich fühlt. Dann gibt es so ein paar Leute, oder es gibt mittlerweile immer mehr Leute, die sich dann halt auch anfangen, mit dem Thema los oder wohlzufühlen, mit Layer 3 anfangen, sich wohlzufühlen und vielleicht so ein bisschen auch Layer 3 Routing machen zwischen einzelnen VLANs hin und her. Wo würdest du sagen, ab wann macht es definitiv Sinn, sich mal mit der Thematik zu beschäftigen? Also hast du vielleicht so einen Schwellenwert, den du den Leuten mitgeben würdest, wo du sagen würdest, wenn ihr den überschreitet, guckt euch das mal an.
Also im Prinzip würde ich sagen, sobald du irgendwie mal Netzwerke baust, die Dante haben und da irgendwo ein Switch ist, sollte man sich da durchaus mal mit auseinandersetzen und generell Netzwerk viel weniger als irgendwas Gottgegebenes hinnehmen, das irgendwie so nachrangig ist und manchmal funktioniert und wenn es halt nicht funktioniert, hat man halt Pech gehabt. Aber generell sollte man Netzwerk viel mehr als, naja, wichtigen Teilbereich sehen, mit dem man sich halt einfach mal auseinandersetzen muss. Da muss man ja jetzt auch keine Wochen rein versenken, aber sich durchaus mal mit einem Lehrgang, ich meine, Leute gehen auf genug Lehrgänge, so ein bisschen mit den Grundlagen auseinanderzusetzen, halte ich schon für sehr sinnvoll für fast jede Größe an Firma.
Und jetzt speziell diese ganze Layer 3 Routing und Multicast Routing Thematik?
Oh, das wird dann natürlich interessant, wenn man mal irgendwie mehr als, keine Ahnung, sagen wir 3-4 Switche im Netzwerk hat. Das würde ich so als Schwellenwert sehen. Oder halt, sobald ich anfange und irgendwie Redundanz haben möchte, dann ist es sowieso ein hartes Kriterium. Weil Redundanz auf Layer 2 macht wenig Spaß.
Finde ich sehr lustig, weil dem würde ich zum Beispiel widersprechen. Ich würde diese Schwelle viel später setzen. Ich würde die erst setzen, sobald man zum Beispiel mehrere Departments und auch mehrere Firmen miteinander verbindet, um erstmal das Layer 2 zu trennen, weil das passiert automatisch durch einen Router, aber auch eine klare Hierarchie zu schaffen und das Routing hin und her zu schicken. Haben wir, glaube ich, gar nicht vorhin drüber gesprochen. Spanning Tree, das schafft Umschaltzeiten von einer halben Sekunde, vielleicht sogar weniger. Wenn es doof läuft, auch länger. Ich meine, du hast vorhin nicht gesagt, welche Umschaltzeiten gibt es zum Beispiel bei OSPF oder BGP, bis ein Link erkannt wird.
Das kann im einstelligen Millisekundenbereich liegen, wenn man es richtig konfiguriert. Also wenn man da die passenden Technologien mit reinpackt, wie zum Beispiel ein BFD, also dieses Bidirectional Forwarding Detection, dann kann das sehr, sehr schnell gehen, je nachdem.
Und Worst Case wäre?
Worst Case ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, aber im Normalfall nicht länger als ein Rapid Spanning Tree zum Beispiel.
Also es ist deutlich schneller, es kann deutlich schneller sein, es ist aber auch definitiv mehr Konfigurationsaufwand.
Ja, das stimmt.
Und das muss man generell, finde ich, halt sagen. Und deswegen meinte ich eben gerade, es kommt diese Größenordnung, wo sobald auch mehrere Firmen zusammenkommen, mehrere Gewerke zusammenkommen, dann wird das interessant, weil dann halt auch Konfigurations- und Arbeitsaufwand entsteht, um die ganzen Vorteile zu haben, die aktuell noch ausreichend in diesen Basic-Funktionalitäten eines Netzwerks vorhanden sind. Ich weiß, dass du da auch eine klare Meinung hast und die finde ich sehr spannend, weil wir die auch durchaus teilen. Welche Meinung hast du zu AVB?
Oh, ganz, ganz gefährliche Frage. Ich bin grundsätzlich kein Fan von AVB, einfach aus dem Grund, man ist hingegangen, man hat sich entschieden, okay, ich baue jetzt ein komplett neues Protokoll, was in meinen Augen genau nichts besser kann. Also ich habe ein komplett neues Protokoll genommen, ich habe es auf Layer 2 basierend gemacht, ich habe dieses Protokoll so gebaut, dass ich wirklich spezifischen Support für dieses Protokoll auf den Switchen brauche. Das heißt, alle Switche, die zum Beispiel keine Updates mehr kriegen, kann ich mal eben irgendwie wegwerfen und dafür nicht benutzen, weil ich irgendwie so nette Sachen habe wie dieses Stream Reservation Protokoll, was sowieso auch von den neuen Switchen nur relativ wenige können. Und das hat man gemacht, obwohl es schon bessere Alternativen gab, nämlich Ravenna. Ravenna gibt es auch schon gefühlt ewig. Auch schon vor Ewigkeiten bei Lavo auf der ProLite mal gesehen. Das ist auch schon wirklich lange her. Man hat quasi gesagt, okay, ich baue ein völlig ohne Not ein komplett neues Protokoll, was wirklich nichts besser kann.
Außer dieses Plug-and-Play, diese Plug-and-Play-Thematik.
Genau.
Durch die Support auf dem Switchen.
Das stimmt. Wobei man diese Plug-and-Play-Thematik durch spannende Lagerhaltung teilweise auch ein bisschen, ja, viel einfacher machen kann. Ich kenne zum Beispiel einen Kunden, der hat so gewisse Switche mit gewissen Subnets schon konfiguriert. Manche Uplink-Ports sind automatisch als quasi Router-Ports definiert und mit einem OSPF. Das heißt, ich kann quasi einfach hingehen, nehme mir einen vorkonfigurierten Switch, auf dem schon ein Routing-Protokoll läuft. Dann habe ich quasi ein L2, was mehr oder weniger auf diesen Switch beschränkt ist. Und dann sprechen die automatisch schon Routing-Protokolle miteinander und PIM kann man da auch relativ gut vorkonfigurieren. Also das könnte man auch alles machen, wenn denn der Wille da ist.
Für ein festes Ökosystem wäre das auf jeden Fall was man sich mal angucken könnte, ja. Okay, also nochmal so zusammengefasst. Wir haben jetzt echt sehr viel über Theorie gesprochen und ich versuche das jetzt gerade nochmal so ein bisschen aufzudröseln und von hinten aufzugreifen. Es ist so bei Layer 2, dass wir halt durch fehlende Strukturen innerhalb von den technischen Möglichkeiten, zum Beispiel in MAC-Adressen, kaum Kontrolle darüber haben, wie skaliert ein Netzwerk und wie können wir Pakete effizient innerhalb von einem Netzwerk routen. Das wäre so, als würde man sagen, in einem Straßenverkehrsnetz gibt es einfach nur kleine Straßen. Und man muss halt sich irgendwie von Straße zu Straße hangeln. Während man bei einem Layer 3-Netz und dann diese Routing-Protokolle, über die wir heute gesprochen haben, also die Möglichkeiten, Pakete über eine Art Hierarchie zu verschicken, dann so ist, dass in diesem Straßennetz auf einmal Autobahnen hinzukommen. Und diese Autobahnen führen halt generell Richtung Norden, Richtung Osten, Richtung Süden, Richtung Westen, was auch eine Art Hierarchie ist. Und von da aus kann man dann weitergehen. Ich weiß, Hamburg ist im Norden, also fahre ich erstmal die A1, müsste es ja dann A1, naja, irgendeine Autobahn Richtung Norden, um dann halt eben von da aus dann weiterzufahren. So könnte man das halt eben vergleichen. In einem Land, sage ich mal, wie Deutschland, macht das auf jeden Fall Sinn. Wenn man aber jetzt zum Beispiel mal in die Schweiz guckt, dann ist das, glaube ich, eine große lange Autobahn oder zwei große lange Autobahnen, die es dort gibt. Das ist dann halt immer größenabhängig, wann macht es Sinn, das einzusetzen, weil das halt eben Konfigurationsaufwand ist und man sich damit beschäftigen muss. Man hat aber auf der anderen Seite halt auch Vorteile dadurch, wenn diese eine Autobahn in der Schweiz, ich weiß nicht, ob es eine Autobahn ist, bitte nagelt mich nicht drauf fest, ich werde jetzt schon, weiß jetzt wahrscheinlich schon, dass es da irgendwelche Nachrichten gibt, aber mal angenommen, es wäre jetzt nur eine und diese eine Autobahn ist kaputt, dann hast du halt Pech, während du in Deutschland halt dann auch drei Autobahnen weiternehmen kannst und kommst trotzdem einigermaßen schnell an dasselbe Ziel. So kann man das eigentlich, glaube ich, ganz gut vergleichen. Und mir war es wichtig und ich glaube, das kam sehr, sehr gut raus. Was ist der Unterschied zwischen Layer 2? Wann muss man anfangen, in Layer 3 zu denken? Welche Beschränkungen gibt es bei Layer 2? Welche Beschränkungen gibt es bei Layer 3? Und welche Möglichkeiten gibt es? Welche Themenbereiche gibt es, in die man sich einarbeiten kann? Oder habe ich irgendwas vergessen, Robin?
Nö. Ich glaube nicht. Wir haben auch darüber gesprochen, dass Layer 2 eben relativ fehleranfällig ist durch irgendwelche einfach Schleifen und dass halt ein Layer 2, eine Layer 2-Domain halt einfach als eigene Fehlerdomäne gesehen werden muss. Wenn eine Sache kaputt geht, geht der ganze Rest auch kaputt. Ich habe eine sehr schlechte Fehlerisolation. Ja, ich glaube, da haben wir alle über alles gesprochen.
Was ich noch interessant finde, eure unterschiedlichen Definitionen von wann man mit Layer 3 anfangen sollte. Dass der Leo gesagt hat, wenn du unterschiedliche Gewerke hast, Departments, und dass du gesagt hast, wenn man unterschiedlich viele Switche im Netzwerk hat. Da wäre meine Auffassung, dass bei Leo eigentlich bei jeder kleinen Veranstaltung, also ich kenne keine Veranstaltung, wo es nur Licht gibt oder nur, ja gut, vielleicht gibt es schon nur Ton bei einer Betriebsversammlung in einem Betrieb mit 50 Leuten. So, aber der Idealfall, zu dem Leo eigentlich hin möchte, ist ja schon, dass man alle Gewerke über ein Netzwerk schickt. Also es bei Leo, bei der kleinsten Veranstaltung, ist eigentlich schon nötig. Und bei dir, bei einer Veranstaltung, wo halt mehr Switche vorhanden sind. Habe ich das richtig zusammengefasst? Siehst du das anders, Leo?
Ja, vielleicht habe ich mich da nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich meinte halt eher nicht die Gewerke eines Unternehmens, also Licht, Ton, Video, sondern unterschiedliche Gewerke, die halt ein Netzwerk nutzen, zwischen der Kommunikation hergestellt werden muss. Bestes Beispiel, man hat neben Licht auch noch, Lichtton auch noch einen Ü-Wagen aus einer dritten Company oder einen TV, einen TV-Production irgendwie mit auf dem Netzwerk drauf. Da müssen irgendwelche Dante-Streams hin und her geschickt werden oder ISM60-Streams hin und her geschickt werden. Aber Streaming ACN muss gleichzeitig auch noch, oder der Timecode muss gleichzeitig aus einem Ü-Wagen in das Lichtnetzwerk, so, weil der Ü-Wagen der Master ist und Master für Clock ist, so. Man möchte aber nicht die Netzwerke des Ü-Wagens, die deutlich anders gebaut sind als die auf einer lokalen Veranstaltung, miteinander verbinden. So war das gemeint. Und da kommt dann halt Layer 3 ins Spiel und dann würde ich sagen, dann macht es Sinn, das auf jeden Fall zu trennen, als es einfach nur irgendwie aufzustecken. So. Man kann auch darüber nachdenken, ob es jetzt irgendwie bei einem Festival zum Beispiel Sinn macht, jeden Gast nicht auf das Layer 2-Netz zu stecken, sondern auf immer auf ein Layer 3-Router-Port. Dann kommt da aber wieder die Kommunikation ins Spiel. Muss der Techniker wissen, was genau auf diesem Netzwerk läuft, wie die Kommunikation aussehen muss und. Und dann sind wir wieder bei dem Gateway-Thematik. Also muss irgendwie Layer 3 unterstützen, das Protokoll, und auch irgendwie die Geräte müssen es unterstützen. Da ist halt dann Rattenschwanz hinter. Du kannst es nicht bei jeder Produktion machen. Das auf jeden Fall nicht. Deswegen habe ich eben gerade so ein bisschen gezögert, als du das gesagt hast. Macht halt ab einer Situation Sinn, wo mehrere Gewerke, die miteinander kommunizieren müssen, interessant, ja, habe ich jetzt so, ich habe mich selber wieder in dieselbe Falle manövriert, was so die Formulierung angeht.
Ja, aber ich glaube, wir haben es verstanden. Also ich, Also wir haben verstanden, dass du weg von Lichtton Video willst, sondern das mit dem Ü-Wagen, das war, glaube ich, ein gutes Beispiel, was klar gemacht hat, auf was du eigentlich hinaus wolltest. Dass der halt einen Timecode dann doch noch zum Licht schicken muss, weil der halt ein Master ist.
Hm. Ja. Okay. Hättest du noch, also Robin, würdest du, boah, ich krieg diese Frage nie hin und jedes Mal muss ich dreimal drüber nachdenken, wie ich sie stellen muss. Hättest du noch eine Frage gerne von uns gehört, beziehungsweise welche Frage hättest du gerne noch gestellt bekommen, die du halt gerne noch beantworten würdest, bevor wir hier Richtung Ende reiten?
Ja, ich hoffe, ich nehme dir keine Frage vorweg, die du noch stellen willst, aber du hattest mir schon so ein bisschen angedroht, dass du mich fragen möchtest, was ich mir wünschen würde, was die Branche anders machen soll. Kam ja schon so ein bisschen durch. Das hatte ich vorher noch schon mal kurz erwähnt. Ja, also generell so ein bisschen mehr mit Netzwerken beschäftigen wirklich, das nicht als was quasi Gottgegebenes hinnehmen oder als irgendwie Tool, das einfach funktionieren muss, ohne dass man sich's anschauen muss. Das funktioniert leider nicht so ganz. Also zum einen sich eben mehr mit Netzwerken auseinandersetzen und als Folge daraus, wenn man sich damit dann ein bisschen besser auskennt, hoffentlich, gewissen Herstellern auf die Füße zu treten. Also es geht natürlich in die Richtung AVB und nicht einfach AVB quasi zu akzeptieren und mal wirklich kritisch zu hinterfragen, so hey, warum muss es denn unbedingt AVB sein? Einfach weil es jetzt der neue heiße Scheiß ist und weil es toll klingt und wir springen mal eben auf den Zug auf. Warum nicht Ravenna? Interessiert euch das nicht? Oder halt auch so Sachen wie, was du erwähnt hast, Geräte, die keine Subnetzmaske oder Gateway zulassen oder ganz lustige proprietäre Auto-Discovery-Protokolle, die dann über Broadcast funktionieren, dass man den Hersteller mal so ein bisschen auf die Füße tritt und sagt, liebe Leute, was ihr hier gebaut habt, ist jetzt nicht so sonderlich toll, weil lässt sich nicht gut integrieren und hast du nicht gesehen. Kümmert euch mal bitte drum.
Wichtiges Thema, definitiv. Oder auch halt diesen, also wenn du einmal ein Netzwerk ordentlich implementiert hast bei dir im Produkt, dann hast du auf einmal eine Bandbreite an Möglichkeiten, die du noch oder die du sonst eigentlich nicht schaffen könntest. Deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Du hast mir die Frage nicht weggenommen.
Sehr gut.
Das wäre gestellt hätte ich diese so oder so, jetzt hast du sie selber beantwortet, umso besser.
Ja.
Cool. Sebastian, hast du noch eine Frage?
Nein, leider hatte ich heute relativ wenig Fragen, aber es war mal schön, zwei Leuten in Hochsprache zuzuhören.
Ja, es war etwas theoretischer heute. Aber auch das finde ich halt wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Dann habe ich aber eine Frage an dich, Sebastian. Und lasse dir den Vortritt. Was ist denn dein Pick of the Day heute?
Ja, ich habe schon wieder geschlampt, glaube ich. Normalerweise lasse ich mich ja durch die anderen inspirieren. Dann bin ich ja doch, obwohl ich sonst immer gut vorbereitet bin, in allen anderen Lebenslagen bin ich in Pick of the Day immer schlecht vorbereitet, muss ich sagen. Da gib mir noch eine Sekunde. Vielleicht fällt mir wieder spontan was ein zu dem, was du sagst.
Dem Robin würde ich hier das letzte Wort überlassen. Bei mir ist es ein ganz simples Tool, das heißt MIB-Browser, MIB-Browser. MIBs, das sind, oder MIBs, das sind Datenbanken, die von Herstellern bereitgestellt werden, um Monitoring-Daten abzufragen. In diesen MIBs stehen Object Identifier drin, also OID-Nummern drin, die wir dann über SNMP bei Geräten abfragen können, um Daten zurückzubekommen. Also Monitoring am Ende oder beziehungsweise dass Monitoring überhaupt sichergestellt werden kann. Genutzt wird das Ganze ja von SNMP, also dem Simple Network Monitoring Protokoll. Und innerhalb von diesen MIPs stehen halt diese ganzen Nummern drin. Und um herauszufinden, welche MIP ist jetzt für was, kann man sich diese Datei, diese Textdatei durchlesen. Das ist aber sehr aufwendig und man muss sich da echt reinfuchsen. Und da gibt es halt kleine Tools für. Da gibt es zum Beispiel von Pessla, also dem PRTG-Hersteller, welche. Gibt es aber auch einfach als Freeware. Heißt einfach MIP-Browser. Packe ich in die Video- bzw. in die Podcast-Description rein. Könnt ihr einfach kostenlos runterladen. Ein sehr einfaches und gutes Tool, um herauszufinden, welche Daten kann ich abfragen, welche Informationen bekomme ich da, um sich vielleicht bei PLTG einen Sensor zu bauen oder andere Daten abzufragen oder eigene Plugins bei CheckMK zu schreiben, zum Beispiel manchmal ganz hilfreich. Genau. Dann Robin. Ich glaube, Sebastian überlegt noch.
Ja. mein Pick of the Day ist ein Tool, das nennt sich NetLab. NetLab ist erstmal quelloffen. Das heißt, es ist öffentlich mit Quellcode auf GitHub verfügbar. Jeder kann quasi daran mitwirken, jeder kann es verändern für seine eigenen Zwecke. Da bin ich ein sehr großer Fan von Open Source Software. Und was NetLab eigentlich macht, NetLab ist ein Tool, um Netzwerke zu simulieren. Das heißt, wenn ich jetzt für eine Veranstaltung irgendwie ein größeres Netzwerk bauen will und möchte jetzt nicht im Lager irgendwie hingehen und das Equipment da zusammenstecken und dann per Hand konfigurieren, oder falls ich das Equipment gar nicht da habe, also falls ich das Equipment beispielsweise zumiete und das schlicht nicht machen kann, dann kann ich hingehen und kann mein Netzwerk virtuell nachbilden. Das funktioniert auch im Allgemeinen sehr, sehr gut. Jeder Hersteller stellt da so seine virtuellen Maschinen oder Container zur Verfügung. Und was NetLab jetzt macht, ist, dass es mir die Konfiguration ganz massiv vereinfacht. Das heißt, wenn ich in NetLab hingehe, dann sage ich dem NetLab, okay, ich hätte jetzt gerne beispielsweise, ich hätte gerne 10 Switche und ich möchte bitte, dass diese 10 Switche über OSPF miteinander verbunden sind. Das ist alles, was ich NetLab irgendwie sagen muss. Dann sage ich noch, welcher Switch welchen Typ hat. Also ich kann auch wild mischen. Ich kann vielleicht sagen, ein Switch ist jetzt Arista, ein Switch ist Juniper, ein Switch ist Nokia, was auch immer. Und der Clou von NetLab ist jetzt, dass NetLab herstellerunabhängig ist. Das heißt, ich sage, ich hätte gerne eine Topologie und NetLab generiert daraus Konfigurationen für jeden einzelnen Hersteller. Das heißt, diese Topologie, die ich angebe, ist wirklich komplett herstellerunabhängig. Ich sage gerne, ich hätte gerne 10 Switche mit OSPF und NetLab generiert daraus automatisch die Konfigurationsfiles für jeden einzelnen Hersteller mit den ganzen Feinheiten von den Herstellern, was einfach den Workflow oder das Ausprobieren von Topologien sehr, sehr beschleunigt und vereinfacht.
Aber nicht nur, also es ist nicht nur Cisco, Arista meine ich, Nokia und so, sondern teilweise auch Cisco.
Genau.
Wollte ich eben gerade nochmal nachgucken. Leider ist Netgear nicht dabei.
Ich weiß auch gar nicht, ob Netgear virtuelle Maschinen zur Verfügung stellt. Ich glaube nämlich nicht.
Zumindest ist nicht in der AV-Line, weil die ja diese zwei Web-Oberflächen haben.
Ja. Also die können ganz viele Switche von Juniper, Arista.
Mikrotik auch.
Genau. Ja. Aruba ist noch dabei, Dell ist dabei, also die Vielfalt ist wirklich relativ groß. Und falls ein Hersteller fehlt und man den unbedingt haben möchte und es davon natürlich eine virtuelle Maschine gibt, dann kann ich mir den einfach selbst einbauen, weil es ja quelloffen ist.
Das stimmt, ja. Aber wir haben jetzt gar nicht über Mikrotik gesprochen. Das ist mir vorhin auch noch eingefallen, dass wir da auch einmal kurz drüber sprechen können. Weil das ja auch immer mehr im Kommen ist, diese Switche, auch im Veranstaltungsumfeld. Mhm. Viele Leute die Konfiguration halt einfach sehr leicht finden. Aber halt auch dann irgendwann durch die CPU sehr beschränkt ist.
Ja, Mikrotik hat
vor... Ist vielleicht was.
Sorry.
Ja.
Ja, Mikrotik hat vor allem den Nachteil, dass es ein sehr starkes Glücksspiel ist, welche Features wann funktionieren. Also ich habe bei Mikrotik diesen sogenannten L3HW-Offload. Das heißt, wenn ich bei Mikrotik ein Feature konfiguriere, dann heißt das nicht automatisch, dass dieses Feature auch auf diesem Switch-Chip, der in den meisten Fällen integriert ist, auch ausgeführt wird. Sondern es kann sein, dass das auf der sehr schwachen CPU, die das Ding hat, ausgeführt wird. Das ist was, das hat man bei keinem Enterprise-Hersteller, aber das hat man halt bei Mikrotik. Und es ist ein sehr großes Glücksspiel. Man muss immer sehr genau lesen, wann und in welcher Konstellation diese Features diesen L3HW-Offload unterstützen und dann tatsächlich auch ja, die Geschwindigkeit von diesem Switch erreichen. Weil wenn ich was Falsches konfiguriere, macht mein Switch auf einmal noch 100 Mbit und man wundert sich, warum. Plus, das Ding kann überhaupt kein Multicast-Routing in Hardware aktuell. Also Multicast-Routing geht komplett über die CPU, was es in meinen Augen für den Veranstaltungsbereich ein bisschen ungeeignet macht.
Unterschreibe ich so. Sage ich jetzt. Brauche ich gar nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, von der Konfiguration her ist es halt eigentlich sehr leicht. Okay. Ansonsten Sebastian kratzt sich noch am Kopf.
Nee, ich hab was.
Schüttelt er mir im Kopf? Du hast was, okay.
Dann. Ich hab, Ich habe noch eine App, die ich vorschlagen würde. Das ist eher wieder für die Lichtleute. Es gibt ja seit der Grandma 3 zwar die Remote-Variante, um das Pult fernzusteuern. Da muss man aber schon ein relativ großes Tablet haben, damit das irgendwie komfortabel ist. Dann kann man alles steuern, aber der Roger Imhoff hat eine relativ gute App rausgebracht. Die gibt sowohl für Apple als auch für Android. Die heißt Grandma 3 Remote. Gibt es auch für beide Plattformen. Dann macht das auch auf dem Handy oder auf dem kleineren Gerät wieder Spaß. Ich habe gerade noch versucht rauszufinden, was sie mal gekostet hat. Ich habe sie gekauft, deswegen sehe ich nicht mehr, was sie kostet. Sie hat ein bisschen was gekauft, war nicht ganz günstig, aber lohnt sich meiner Meinung nach definitiv, weil wenn man doch mal irgendwie beim Einleuchten oder Fokussieren dann doch nur lieber das Handy im Steiger haben will, anstatt das große Tablet, dann lohnt sich das. Du guckst gerade nach wahrscheinlich, ne? Wie heißt Grandma 3 Remote?
Noch nicht genannt, Remote.
Grandma 3 Remote.
15 Euro.
Die 3 Link.
15 Euro. Da muss ich wirklich sagen, also, das lohnt sich. Ich hatte das Vorgängermodell, was über OSC funktioniert hat, und der hat da jetzt quasi eine richtige App draus gemacht für beide Plattformen, und das macht schon wieder mehr Spaß. Das ist so wieder in die Richtung von Grandma 2, wie man es kennt, dass man es halt auch auf einem kleineren Device nutzen kann.
Cool. Den Link findet ihr zu allen drei Sachen, also mit Browser, NetLab und die App in der Podcast-Beschreibung. Cool, dann Robin, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu diskutieren und ein bisschen deine Denkweise zu äußern. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und dann würde ich vorschlagen, habt doch eine schöne Fahrt, einen schönen Nachmittag. Ich werde mein Bier austrinken. Bei uns geht es jetzt in den Abend rein. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Jo.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.